So, guten Tag, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich hoffe, es hat euch gestern ein bisschen Spaß gemacht. Wir machen heute weiter. Ich bin Nadim El-Sayed. Ich mache heute den Vortrag mit Ilya Shabanov, mein Kommilitone hier. Gut. Ich weiß nicht so, gestern, was hatten wir gestern, wovon könnt ihr euch noch erinnern, so über den Morgen, um mal ein bisschen wach zu werden? Mal Ideen, was haben wir gestern halt gehabt? Ja? Gar nichts? Naja, ich glaube, auf jeden Fall haben wir gelernt, mit Variablen umzugehen, Variablen bzw. Arrays von Variablen, dies zu definieren, zu deklarieren. Wir hatten bestimmt mit Schleifen, die haben sich gut geeignet, um mit Arrays zu arbeiten, bisschen was zu tun gehabt. Fallunterscheidungen, if-else, bedingte Ausführungen, Zuweisungen, die I++ zum Beispiel ist eine Art von Zuweisungen. Okay, das Ganze, was wir gestern gelernt haben, fassen wir heute unter der Name Anweisungen. Das ist alles Anweisungen. Diese Anweisungen wollen wir einfach strukturiert benutzen. Also einfach schöner, effizienter, eher besser gesagt so auf höhere Ebene, auf höhere Abstraktionsebene benutzen. Nochmal zur Erinnerung, also diesen Kurs orientiert sich, also Zielgruppe erster Rang dieses Kurses ist wirklich die Leute, die am wenigsten programmieren können. Das heißt, der zwischen euch, der fühlt sich, dass er am wenigsten versteht, ist eigentlich unsere Zielgruppe und soll jederzeit, möge bitte jederzeit einfach aufhalten, fragen, ist dafür da. Deswegen bitte immer hinterfragen. So, wir fangen mal an, Einführung, Beispiel. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal was von Lotto gehört und wie man halt... Man muss da ein paar Zahlen ankreuzen und aus einer größeren Menge von Zahlen. Bei manchen Ländern ist das 49, 6 von 49, jedenfalls meistens das 6. Wir nehmen mal das Beispiel, wir brauchen 6 aus 49. Und um zu wissen mathematisch, ja, wie viele Möglichkeiten hat man dann, also wie viele insgesamt sind es da möglich, gibt halt diese schöne Formel, binomiale Koeffizienten. Das ist n über k und die ist dann mathematisch gesehen gleich n Fakultät durch n minus k Fakultät mal k Fakultät. Okay? Und das wollen wir jetzt irgendwie in unser Programm berechnen. Okay? Gut, ihr habt auch sicherlich gestern ein bisschen Code programmiert. Dann werden wir mal ein bisschen zusammen anfangen mit dem Code. Wir brauchen erstmal diese n, das obere Zahl, die Gesamtmenge, und k, die 6, also 6 aus 49. Das definieren wir uns in zwei Integer-Variablen, wo sie drin gespeichert werden. Dann brauchen wir die Fakultät daraus zu rechnen, also n-Fakultät, k-Fakultät und n-k-Fakultät. Als neue Variablen, wir initialisieren das Ganze mit 1. Und dann legen wir los. Erstmal rechnen wir n Fakultät. Das war in der Vorlesung, in dem Vortrag von gestern, irgendwie mit einer While-Schleife. Aber ich denke, das sollte allem klar sein, dass es auch genauso mit einer Vorschleife geht. Man geht irgendwie von n, zählt runter und jedes Mal wird diese Zahl mit n multipliziert und also mit diesem i multipliziert. Mit dem Zähler i, der von n anfängt und aufhört bei 1, weil die Abbruchbedingung ist i größer 0. Also wenn i gleich 0 ist, ist sie schon raus aus der Schleife und so weiter. Ist das klar allem? Ah, ja, sorry, da musste i minus minus sein, das kann ich auch gleich mal korrigieren. Gut, danke. Also ich hoffe, dass es allen klar ist.
Das ist bei den anderen auch noch falsch.
Ja, ich glaube, das lassen wir mal so, weil das könnte ein bisschen jetzt umständlicher werden. So. Okay, hier haben wir halt das auf i minus minus korrigiert. Das gleiche muss auch hier passieren eigentlich. Fehler passiert, sorry. Das ist nochmal diese gleiche Schleife mit hier nochmal i minus minus. Das gleiche nochmal hier für n minus k-Fakultät, um n minus k-Fakultät zu berechnen. Und dann das Resultat in eine Integer-Variable speichern und führt man die Operation durch und wird das Ganze halt mit system.out.println berechnet. Das unser Code so, also jetzt ausgenommen von dieser i++ zu i-Geschichte, da wiederholt sich etwas sehr oft. Und zwar halt diese Schleife, also diese Vorschleife, die der Aufgabe hat, eine Fakultät zu berechnen. Also hier haben wir das Gleiche, hier haben wir das Gleiche und hier haben wir das Gleiche. Mit dem einzigen Unterschied, da gibt's n, da gibt's k und da gibt's n minus k. Und daraus soll eine n-Fakultät und da ist eine k-Fakultät und da ist die n minus k-Fakultät. Okay? Jetzt hat man gemerkt, okay, diese Fakultätsberechnung wird so oft halt im Code wiederholt. Wie kann man halt das bisschen anders machen, dass man das besser benutzen kann, dass man es übersichtlicher machen kann. Und da kommt die Idee von Methoden. Die Idee von Methoden ist eigentlich simpel. Wir haben Eingabewerte, in unserem Fall ist das n, und das kommt in so einen Kasten. Und dieses Kasten heißt Factorial von n. Und das gibt uns dann n-Fakultät raus. Sobald wir halt diese Abbildung sehen, da entsteht etwas Fundamentales. Also bei jedem Kasten ist das so, dass man ein inneres Sicht, also von innen, und ein äußeres Sicht hat. Das äußere Sicht ist, dass es nur uns interessiert, dass es Factorial heißt, dass es n bekommt und dass es n-Fakultät rausrechnet. Okay? Das innere Sicht, wie das gemacht wird, das sind zwei verschiedene Sichten. Und da fängt das erste Abstraktionsschritt in unseren Java-Programmierung. Also, jetzt mal zusammengebundelt. Eine Methode ist schließlich eine Menge von Anweisungen, die halt in diesem Kasten drinne sind, die halt diese innere Sicht von diesem Kasten. Wir brauchen immer einen Namen, um irgendwas anzusprechen, was jeder auch von uns hat. Und dieses Namen wird uns dann helfen, den Aufruf zu machen. Das fasst halt häufig benutzten Code wie unseren Fakultätsberechnung wieder zusammen. Zwei wichtige Dinge bei Methoden sollen wir wirklich eins für alle Mal so uns einprägen. Eine Methode besteht aus zwei fundamentalen Sachen. Erstmal den Kopf, was die Deklaration entspricht. Ich glaube, viele von euch haben Opal letzten Semester gehabt, dass man etwas deklariert, um zu sagen, was tut diese Methode? Und dann den Rumpf, beziehungsweise Körper, Body, das entspricht die Definition, wie das gemacht werden soll. Machen wir mal so auf einmal, das ist auf einmal viel Code, das ist unsere Factorial-Methode. Das ist erstmal, das werden wir noch gleich auseinandernehmen. Wichtig ist, wie das für unsere Main-Methode aussieht. Unsere Main-Methode sieht dann viel einfacher aus. Da hat man mit nur diesem Namen, Factorial von n, die n-Fakultät kalkuliert. Und Factorial von k hat man die k-Fakultät kalkuliert und Factorial von n-k hat man das gleiche auch hier getan. Ist bis dahin die Idee, das Grundprinzip klar? Jetzt nicht zur Syntax. Hat jemand Fragen? Okay. Gut, dann fangen wir an sofort mit dem Kopf, also was der Kopf hat. Wichtig ist der Name. Jeder hat einen Namen. Bei uns ist das halt hier Factorial. Ja, der Name, das ist halt, womit die Funktion aufgerufen wird. Also da muss dieser Name halt irgendwie auch intuitiv sein. Nicht, dass ich Fakultätsberechnung habe und ich nenne das irgendwie bla 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 oder fu. Ich möchte ganz genau am liebsten in meinem Code gleich lesen können, was ist das? Also der Name soll am besten selbsterklärend sein. Und für Methoden eignet sich ein Verb, was eine Aktion beschreibt. Und das ist in Java ganz üblich, also in der Java-Konvention, dass man für Methodennamen ein Verb nimmt. Das folgt auch die ganze Java-Namen-Konvention vom Bezeichner, also keine Umlaute, keine Sonderzeichen. Später wird Ilja noch mal ein bisschen mehr über Namen erzählen. Dann haben wir das zweite Wichtige in der Methode. Was kommt rein in diesen Kasten? Die Parameter. In unserem Fall hier sehen wir halt in diesen Klammern int n. Das sieht immer so aus, Typ Bezeichner. Okay? Also das ist halt Eingabewerte, die Methode verwendet für unser n in der Fakultät. Das ist eine Liste. Und wer von euch kennt keine Listen? Also was für Listen haben wir kennengelernt in Opal? Was für Möglichkeiten haben die Listen? Sie kann entweder... Was kann eine Liste sein? Leer oder nicht leer? Okay, in Java möchte ich jetzt eine dritte Unterscheidung machen. Leer, okay, einelementig und mehrelementig. Okay? Die leere Liste in Java, da verschwindet nichts. Also da bleibt eine leere Liste, ist Klammer auf, Klammer zu. Wenn das einelementig ist, dann ist das Typ Bezeichner. Und wenn das mehrelementig ist, dann werden sie durch Kommas getrennt. Okay? Wir werden jetzt dazu noch mehr Beispiele sehen. Wie gesagt, ist auch möglich, auf Parameter zu verzichten. Jetzt nochmal Methodenkopf. Dritte wichtigste Sache ist die Rückgabe. Rückgabetyp. In unserem Fall hier int. Wir haben int kennengelernt in dem ersten Vortrag, dass es ein Typ ist, ein primitiver Datentyp ist in Java. Mögliche Belegungen, wir haben auch Boolean, int, double oder auch, man kann auch kein primitiver, Arrays kann man auch Arrays zurückbekommen, apropos kann man Arrays auch als Parameter haben. Wichtig in Java, wir haben in Opal, glaube ich, es gab die Möglichkeit, dass eine Funktion mehrere Ausgaben hat. In Java ist es nur eine Variable, die zurückgegeben wird. Und daran werden wir manchmal auf weitere Konzepte, wie später in der LE5 und LE6 mit Objektorientierung, dass man Objekten zurückgibt. Aber für den Augenblick bleiben wir bei den primitiven Datentypen, bei denen, die wir jetzt kennen sozusagen. Es kann aber sein, dass eine Methode nichts zurückgeben muss. Da verwendet man etwas in Java, was ein Schlüsselwort ist, void. Was void ist? Void steht für nix, also das Englische nichts, die Leere void. Okay? Nicht erschrecken lassen, wir werden nochmal Beispiele darüber haben. Sonst Fragen bis jetzt? Okay. Dann jetzt kommt die vierte Komponente oder so in dem Kopf. Das sind Modifikatoren. Was wir ja auch immer gesehen haben in unserer mysteriöses Main-Funktion, Main-Methode, Public Static. Okay, Public Static legen zwei Sachen, die Art und die Sichtbarkeit der Methode fest. Das soll uns jetzt nicht viel verwirren. Jetzt benutzen wir einfach Public Static, wir schreiben einfach überall Public Static hin und wir werden später sehen, wenn wir Klassen, also in LE5 und LE6, wenn wir über Objektorientierung reden, wenn wir sehen, wie wir das genauer verwenden und was das genau bedeutet. Zunächst werden wir einfach hinschreiben Public Static. Eigentlich, diese Public Static-Geschichte ist eigentlich, Java ist eine objektorientierte Sprache und Public Static nimmt ihr dieses objektorientierten Ansatz weg. Deswegen ist das jetzt nur für den Einstieg. Aber dass die Methoden, also die Methoden in dem Sinne, verwendet jede höhere Programmiersprache und deswegen ist es wichtig, halt diese Anwendung kennenzulernen. Jetzt den Methodenrumpf. Also wir haben gesagt, dass die Methode aus zwei fundamentale Teile besteht, den Kopf. Wir haben den Kopf besprochen. Es ist Name, Parameterliste, Rückgabe und Modifikatoren. Jetzt reden wir über den Kopf. Der ist in einen Block eingeschlossen. Wir haben Blöcke im ersten Lehrveranstaltung kennengelernt. Die Parameter sind in diesem Block bekannt. Also wenn ich ein Integer n gebe, diesen Block kennt diesen Integer n und braucht ihn nicht nochmal zu definieren. Und wichtig ist in diesem Block, da müssen die Anweisungen stehen, die mich von der Eingabe zur Ausgabe führen. Das ist immer der einzige Trick an diesem Block, so an diese Anweisungsmenge, die sie zusammengefasst sind. Ihr seht, dass die werden halt die Parameter, die man übergibt, werden immer in dem Block bekannt. Wir hatten ja nochmal unser Fakultätsbeispiel. In dem Block wichtig ist dieses wiederholten Code, das Code, was oft wiederholt wird, fasst man den zusammen in eine allgemeine Fassung, in eine allgemeine Version, die für alle Eingabe und Ausgabe gültig sind. Wir werden nochmal unser Beispiel nochmal sehen. Wir hatten hier nochmal, wie gesagt, hier soll nicht bitte nicht verwirren, das werde ich nochmal updaten auf der Webseite. E++ soll zu E- sein. Jedenfalls diese ganze Schleife, okay? Da hat sich N Fakultät geändert, hier war K Fakultät, hier N-K und N-K Fakultät. Schreibt man dann so. Es ist, die Eingabe ist N, okay? Die Ausgabe ist N Fakultät, okay? Wenn die Eingabe K wäre, dann ist das dann die Ausgabe K Fakultät. Aber der Name ist hier dann nicht mehr interessant. Das werden wir nochmal genauer untersuchen, wie die Namen innerhalb der Methode aussehen. Und dieses Code, was sich oft wiederholt, wird in einer allgemeinen Fassung halt dargestellt. Der Eingabeparameter n ist ohne weiteres hier verwendet worden. Man hat nirgendwo hier innerhalb dieses Blocks nochmal Integer n neu definiert. Deswegen, es muss nirgendwo nochmal neu definiert werden. Das kennt schon die Methode und das kann man ohne so einwandfrei weiterverwenden. Okay. Ganz wichtige Sache, was der Rumpf nochmal macht. Er gibt die berechnete Werte wieder zurück. Und das macht er in eine Return-Anweisung. Er sagt hier, Return n Fakultät, also n Factorial. Eine Return-Anweisung beendet sofort die Ausführung. Sobald wir auf eine Return-Anweisung stoßen, beendet die Ausführung. Die Verwendung von der Return-Anweisung folgt folgender Regel. Steht in dem Kopf ein Rückgabetyp int, so muss nach der Return, vor dem Semikolon, nach der Return, ein Ausdruck geben, der vom gleichen Typ ist, wie oben im Kopf spezifiziert worden. Das gleiche Rückgabetyp, das muss der gleiche Typ sein. Wenn man void, das heißt, wenn man nichts zurückgeben möchte, dann kann man auch die Return-Anweisung weglassen. Muss man aber nicht, kann man sie weglassen. Okay, was passiert jetzt mit den Variablen innerhalb der Methode? So, mit unserer n-Factorial, so hier zurück in dem Beispiel. Wie werden sie dann behandelt? Die ganzen Variablen, die innerhalb der Methode initialisiert und deklariert wurden, sind nach außen nicht mehr sichtbar. So, nach der Ausführung der Methode leben sie nicht mehr. Sie sind einfach nicht mehr gültig. Wie Beispiel, wir nehmen mal eine Methode, die einfach zwei Variablen deklariert, einen String und eine Zahl, was auch sei, 4711 ist immer dabei und 4711 als Zahl. Jetzt gehen wir in die Main-Methode und rufen wir diese Methode auf. Eigentlich, was da passieren sollte, das springt hier hin, führt dieses Code aus und geht weiter. Okay? Ich möchte jetzt das hier ausführen. Also dieses String ist halt das, was hier definiert worden. Okay? Was passiert? Ich kriege einen Kompilierungsfehler. String und Nummer sind bei der Ausgabe nicht mehr bekannt. Sie sind halt abgestorben, nachdem man rausgesprungen ist aus dieser Methode. Okay? Gut, Vorteile von Methoden. Wer sieht einen Vorteil daran? Siehst du einen Vorteil daran? Genau. Also, muss ich dann nochmal irgendwie meine Main-Methode, deinen Aufruf nochmal irgendwas ändern? Also hier. Wo war das nochmal? Das war eine lange Reise. Hier, muss ich da was ändern? Ich habe Fakultät hier, da ist eine Fehlberechnung hier. Aber sobald ich das einmal geändert habe, brauche ich da nichts mehr zu ändern. Jetzt darf ich mal ein bisschen weiter. Oh nee. Okay, dann. So, waren wir. Ja, ich denke, da reicht's, ne? So, was?
Hallo?
Ja. Was sieht man noch an Vorteilen? Das Custom-Prinzip. Was hilft uns diesen Custom-Prinzip? Also, besser gesagt, wir werden bestimmt jetzt Aufgaben im Semester haben und das ist meistens irgendwie in einer Arbeitsgruppe zu bearbeiten ist. Wenn da irgendwie mehrere Methoden zu implementieren sind, dann kann der eine ein paar Methoden implementieren, der andere noch ein paar und der dritte noch ein paar. Das ist einfach sehr praktisch für die Arbeitsteilung. Also jetzt nochmal zu das, was Robert gesagt hat. Ich brauche das nochmal nur an einer Stelle zu ändern und dann irgendwie, das funktioniert nicht mehr so gut. Okay. Also, erstmal sieht mein Code viel schöner aus. Das nennt sich Strukturierung. Wie ich das implementiert habe, dieses Baukastenprinzip, ist völlig egal, weil das Aufruf ist total unabhängig davon, wie das implementiert wurde. Das nennt sich ein Information Hiding, also der Benutzer dieser Methode weiß nicht genau, wie das implementiert worden ist, ihm interessiert nur, dass diese Methode funktioniert. Und wie gesagt, Implementierung kann nochmal nachträglich korrigiert werden. Wichtig ist nochmal, was Ilja später erzählen würde, testen. Manche Methoden sind ein bisschen komplexer als die Fakultätsberechnung und da kann man sie einfach alleine testen, weil dieses Baukastenprinzip fest das zusammen zu einer Einheit in sich. Und da kann man halt das Testen viel einfacher durchführen. So, Resümee. Wir haben den Kopf. Das besteht aus Name, Rückgabevariable, Name, Eingabeparameter und Rückgabetyp. Das ist wirklich eine Zeile, die, wenn man es richtig geschrieben hat, dann hat man wirklich ein paar Punkte in der Klausur. Viele Studenten einfach scheitern daran und das ist einfach schade, das ist einfach geschenkte Punkte. Es war wie in Opal damals, wenn man eine Pfanne schreibt. Das ist wichtig, dass man halt sich darüber Gedanken macht, genau, Name soll nicht so schwer sein, einen Namen zu finden. Wobei, könnte auch unter Umständen sein. Was bekommt sie für Parameter, was gibt sie zurück? Wichtig in dem Kopf wird beschrieben, was tut diese Methode, was wird da gemacht, was soll diese Methode und das muss dem Benutzer klar sein. Sobald er den Kopf sehen kann, weiß er, wie er diese Methode benutzen soll. Dann haben wir den Rumpf. Beinhaltet die Implementierung. Also wie soll man von der Eingabeparameter zu einem Ausgabeparameter kommen? Und das ist einfach dieses Wie-Effekt. Und für den Benutzer nicht unbedingt relevant. Da kann man es einfach aufrufen in der Main-Methode. Nochmal. Das ist wichtig, dass man den Kopf wirklich, das ist diese eine Zeile, die uns wirklich was bringt. Beispiele. Eine Methode ohne Parameter und ohne Rückgabewert. Ja, man könnte zum Beispiel eine Methode schreiben, die euch guten Tag sagt, oder dem Professor guten Tag sagt, Professor Pepper. Bei Professor Pepper ging ja auch Servus. Aber wenn man Liv Tyler sieht, dann möchte ihr bitte schön sagen, hey, you're hot. Wer Liv Tyler nicht mag, mag bestimmt ihren Vater. Okay. Jetzt zur Aufruf. Das ist eine Methode, die keine Parameter hat und keine Rückgabe. Deswegen, für keine Parameter stehen diese leere Klammern. Für keine Rückgabe steht sie alleine auf einer Zeile mit einem Semikolon. Okay? Für keine Rückgabe steht hier keine Return-Anweisung, weil wir nichts zurückgeben brauchen. Jetzt eine Methode, die keine Parameter hat, aber eine Rückgabe. Wenn man Liv Tyler irgendwo auf der Straße sieht, mir ist nicht passiert, irgendwie ist das jemand passiert, dann möchte gerne mal irgendwie sie fragen, ob sie mal kurz einen Kaffee trinken möchte. Dann sieht die Funktion so eine Ja- oder Nein-Funktion. Das heißt, ein Rückgabetyp ist dann von Typ Boolean. Ask for coffee. Sie ist verheiratet. Return false. Okay, wie rufen wir das dann aus? Okay, do you want to drink coffee with me? Das war auch eine bescheuerte Art und Weise zu fragen. Ich meine, natürlich. Ist sie interested? False. Da, interested. Da haben wir eine Variable deklariert, die dann zugewiesen wird, dieser Aufruf. Den Aufruf dieser Methode ist von Typ Boolean. Also diese Methode, wenn ich sie aufrufe, weil sie einen Rückgabewert hat, muss ich mir irgendwo eine Variable anlegen, worin ich die Ausgabe speichern kann. Eine Return. Okay. Jetzt eine Methode mit Parameter, ohne Rückgabe. Besten sagt, okay, kein Kaffee, bla, sieht sie nicht auf der Straße, dann schreibt man mal eine E-Mail. Okay, write Fanmail. Da braucht man eine String-Adresse und irgendwie ein String, die E-Mail. Und dann hat man die Adresse irgendwie sich in der Main-Methode rausgesucht und hat man sein schönes Text irgendwie dafür gefunden und dann kann man einfach diese write-fan-mail mit dem einen String und den anderen String getrennt durch Komma. Okay? Nochmal gilt hier die gleiche Regel, die gibt nichts zurück, void als ist der Rückgabetyp, dann braucht man keine Return-Anweisung, Aufruf mit Namen und Klammern, wo die Parameter stehen und die Parameter, weil sie jetzt mehrere sind, sind sie durch Kommata getrennt. Jetzt nochmal als unser Beispiel, nochmal letztes, eine Methode mit Parameter und mit Rückgabe. Okay, wir wollen mal vergleichen, okay, ist sie vielleicht zu alt für mich? Also, ist sie zu alt für mich, dann brauche ich irgendwie mein Alter da anzugeben und eine Ja-Nein-Frage haben. Deswegen brauche ich eine Return, auf jeden Fall. Wenn ich da ankomme, eine Return springt aus der Methode raus. Also eine Return ist wirklich wichtig, dass man das verändert, das beendet die Ausführung der Methode. Nochmal hier, da wo sie was zurückgibt, muss man das in eine Variable speichern und die Return muss hier stehen. Der Aufruf wird auch mit dem Namen und das Parameter. Und speichern der Rückgabe in eine Variable. Jetzt wird man wahrscheinlich, wenn man Java programmiert, auf diesen Effekt stoßen. Man schreibt sich eine schöne Methode, set to zero. Was nimmt sie? Sie bekommt eine Zahl und setzt diese Zahl zu null. Okay? Und dann möchte man gerne irgendwie, dass immer wenn ich diese Zahl irgendwie mit dieser Methode aufrufe, dass diese Zahl irgendwie auf null gesetzt wird. Was haben wir in unserem Main? Erstmal ist die Zahl 5, wegen der Initialisierung, dann hat man die Methode aufgerufen. Hat man sie wieder ausgegeben, die ist immer noch 5 geblieben. Warum? Java arbeitet mit Kopien. Also, wenn man Parameter an eine Methode übergibt, diese Methode macht sich Kopien davon. und arbeitet lokal mit diesen Kopien. Und sobald die Methode fertig ist mit der Ausführung, sind diese Kopien sind diese Variablen immer noch mit ihren alten Werten wieder. Das passiert mit sogenannten primitiven Datentypen, sind in Java dadurch gekennzeichnet, dass sie klein geschrieben sind. Im Gegensatz zu String, was mit großen S anfängt. Hätte man jetzt ein Array gehabt, okay, ich bekomme ein Array und ich möchte die erste Stelle auf 0 setzen. Und da deklariert man ein einelementiges Array, setzt man den auf 7 und dann ruft man diese Methode auf und schaut man, was die Ausgabe hat. Das war 7, wird zu 0. Also bei Array würde dies klappen, weil Array kein primitiver Datentyp ist. Also bei nicht primitiven Datentyp wird intuitiv jetzt, eigentlich es wird immer was kopiert, aber jetzt diese von Variable kopieren, es ist nicht das gleiche wie bei primitiven Datentypen. Ist da noch Fragen? Gut, dann Fakultät Revolutions. Wir haben ja die Fakultätsfunktion irgendwie hoch und runter benutzt. Ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie richtig auch ist hier. Rekursion. Rekursion haben wir gerne kennengelernt in Opal und es wäre einfach viel zu schade, darauf so schnell zu verzichten. Das geht auch in Java. Jetzt nochmal eine kleine Sache. Jetzt mal zum Abschluss von Thema Methoden. Wir können jetzt nochmal über unser obskures Main-Methode gehen. Was ist unsere Main-Methode? Was bekommt sie für Argumente? Oder für Argument? Wie sah das denn aus? So, ja. Und da gab's okay. Das ist das gleiche Public Static, was wir kennengelernt haben. Das ist dieses Public Static. Void ist der Rückgabetyp von der Main-Methode. Das heißt, die Main-Methode gibt's nichts zurück. Und sie bekommt ein String-Array. Und der heißt dann Args, Argumente, was auch immer. Sind bis dahin noch Fragen? Okay. Dann bedanke ich mich und gebe ich weiter an meinen Kollegen hier, Ilja.